Tag, hallo und willkommen. Hier sind wir wieder, noch einmal reingesprungen ins alte Jahr 2024. Für manche von uns ist es schon der halbe Tag rum. Für andere in diesem Livestream ist es der Beginn des Tages mit einem schönen Frühstück. Gerade aufgestanden, frisch gestreckt, einmal gedehnt und allem drum und dran. Richtig, richtig schön. Wir, die Atlanta Falcons Germany, haben nochmal beschlossen, unser Spiel vom Sonntagnacht oder Montagfrüh für uns Deutsche Revue passieren zu wollen. Und das machen wir mit euch ganz spontan. Es ist für alle, die später den Podcast hören, Dienstag, der Silvestermorgen, 10.30 Uhr. Wir gehen live, wir glauben nicht, dass viele zuhören. Ich habe ja zu den anderen beiden Jungs gesagt, sind sowieso alle beim Frühshoppen. Die anderen, nein, wird nicht sein. Aber wir gucken mal, wie wir heute jetzt zurechtkommen und wer die anderen beiden sind, das sage ich euch. Nämlich guten Morgen nach Kiel, guten Morgen Kevin. Ich hoffe, du hast sehr gut ausgeschlafen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin um 9.45 Uhr aufgewacht, also ich habe ausgeschlafen, ja.
Schön. Kotzt nicht an, ist aber in Ordnung. Ich gönne dir. Dann sage ich unserem Drittliga-Eishockey-Sympathisant, der in irgendwelche Lockerrooms einbricht und das ganze Hab und Gut der Auswärtsmannschaft da rausholt, auch guten Morgen. Hi, Chris.
Guten Morgen. Herzlich willkommen beim Workshop Everything You Need to Know About Clock Management.
Oh, aua. Gleich tief rein in die Wunde, springe ich nochmal in die Kommentare, weil tatsächlich doch der ein oder andere sich bei seinem Frühstücksei, darf ich das eigentlich sagen oder ist das rechtlich geschützt, bei seinem Mohnbrötchen mit schönen Aufstrich drauf und zwar Erdnussbutter, sitzt da hier vorm Stream und gucken, ich weiß auch nicht.
Im Zweifel immer Nutella.
Also, ja, aber auch geil, die Kombo, ne?
Mortadella, Milky Way Creme und ein Geflügelsalat. So, jetzt habt ihr's.
Alles zusammen? Crazy, Alter.
Trifft sich ja eh alles im Magen, hätte mein Opa ja gut gesagt. Oh. Ja, als erster war nämlich heute da Jack85 und schreibt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jack. Danke, dass du hier zuschaust und deinen Morgen mit uns verbringst. Und immer Verlass ist natürlich weiter im Süden und zwar schon über die deutsche Staatsgrenze hinaus in Österreich mit Alex. Guten Morgen und rise up. Ja, Alex, das wünsche ich dir auch. Und alle, die es später hören, denen wünschen wir natürlich auch einen guten Morgen, guten Tag und gute Nacht. So, ich würde sagen, wir machen wieder eine ganz lockere Runde wie letzte Woche. Sprich, wir haben kein großes Programm vorbereitet. Das ist alles hier auf spontan. Und wir steigen einfach direkt rein. Wir haben gespielt gegen die Washington Commanders. Das Spiel wurde geflext auf Sunday Night. Und wie es so sein muss für die arbeitende Bevölkerung in Deutschland, geht natürlich Sunday Night, wie immer, wenn die Falcons spielen, in die Overtime. Ne? Da haben wir verloren dann letztendlich. Sah eine Zeit lang eigentlich gar nicht so schlimm aus, vor allem in der ersten Halbzeit. Hat sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen zurückentwickelt. Aber alles dazu gleich mehr. Chris, deine ersten Eindrücke zu dem Spiel, wie hast du es mit anderthalb Augen geguckt und wie war dein Gefühl danach?
Ja, mein erster Eindruck war, dass ich erst um 12 Uhr arbeiten musste, dass ich also noch schön ausschlafen konnte. Nur das nochmal betonen.
Also mir wird heute hier alles aufs Brot geschmiert, wirklich alles.
Ja, tatsächlich 2.20 Uhr ist halt schwierig, weil du guckst abends das Early Window, natürlich NFL Red Zone und überlegst dir dann, ja, soll ich schon mal ein bisschen vorschlafen im zweiten Window oder guckst du dir einfach die Nacht durch? Nee, ich habe mich dann für Schlaf entschieden, vorher und nachher. Und ja, das Spiel als solches war in Ordnung. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, wie neben Footballspiel, aber es war in Ordnung. Und wir haben eigentlich dabei teilweise ganz gut ausgesehen. Und dass es zu dem Ende kommt, wie es kommt, liegt halt immer mal an diesen Key Moments, wo du sagst, ja, das könnte der Knackpunkt gewesen sein. Und ja, darüber wollen wir dann reden.
Ja, Key Moments, die gab es jede Menge. Downs gab es auch, fast ein ganzes Quarter lang, muss man schon fast sagen. Kevin, wie waren deine ersten Gefühle nach dem Spiel?
Ziemlich enttäuschend war ich. Ich war ziemlich enttäuscht. Ich ein bisschen frustriert und verärgert. Und ich habe dann auch viel noch bei X reingeschaut und konnte meine Frustration auch gut teilen mit den amerikanischen Falcons-Fans. Jetzt auch eine Torrey McElhaney, die ja eigentlich positiv berichtet, war gar nicht gut darauf zu sprechen, was man da veranstaltet hatte bezüglich den Timeouts. Und Roddy White hat sich ja quasi lautstark verbal darüber aufgeregt. Und Brian Finneran auch. Es war durchweg ungenügend, sage ich jetzt mal. Und ja, man hat das Spiel meiner Meinung nach einfach aus der Hand gegeben, weil die Commanders waren auf jeden Fall schlagbar. Und das, irgendwie wiederholt sich das so dieses Jahr und auch schon die letzten Jahre, wo man dachte, eigentlich waren die Gegner schlagbar, wir hätten das schlagen müssen, aber irgendwie schießen wir uns selber ins Bein. Ja, es war sehr unglücklich und ja, ich sag mal, auch wenn die Playoff-Chancen irgendwo noch da sind, kann man eigentlich damit abschließen und sagen, pass auf, wir haben es dieses Jahr im siebten Jahr in Folge auch nicht geschafft, in die Playoffs zu kommen.
Ja, zu Torrey würde ich gerne noch ein Wort sagen. Das hat mich auch sehr, sehr erschreckt. Oder ich war sehr erschrocken in dem Augenblick, weil Torrey wirklich eigentlich sehr geduldig immer ist und sehr wohlwollend. Wenn ich nur an die ganze letzten 3 Jahre denke unter Arthur Smith, die war immer handzahm eigentlich und hat immer gute Worte irgendwie gefunden oder es irgendwie ins gute Licht rücken können. Das ist echt schon ungewöhnlich, wenn jemand angestellt ist oder ein Angestellter, der dafür da ist, gute Publicity zu bringen, in diese Ecke rutscht. Aber okay, der Frust sitzt, glaube ich, mittlerweile auch tief. Und ich weiß gar nicht, vielleicht sollte man sich erstmal nicht darauf konzentrieren, ins Playoff zu kommen, sondern überhaupt erstmal den Record positiv zu halten. Weil, ich weiß, die Chance ist gering, aber sie ist halt da. Und wir können das Spiel immer noch verlieren nächste Woche gegen die Panthers. Und dann gehst du mit 8-9 aus dieser Saison raus. Und dann ist vielleicht ein ganz anderes Thema, über das wir nachher, nach dem Spiel nochmal reden müssen. Mhm. Wie weit wir mit den hier links genannten He is him, Raheem Morris sind. Aber dazu kommen wir später noch. Auch nochmal guten Morgen an Nessa, die hat hier Cheers y'all reingeschrieben. Und auch Manuel Burgstaller ist mit drin. Guten Morgen, Rise Up aus Tirol. Da möchte ich gleich sagen, Manuel, herzlichen Glückwunsch. Er hat in der Community-Gruppe A unsere Fantasy-Liga gewonnen.
Ja? Respekt.
Ja.
Manuel, vielleicht kannst du mal reinschreiben, deine 3 Key-Spieler dieses Jahr, die dir zum Sieg geholfen haben über das ganze Jahr über. Ja, vielleicht starten wir einfach mal ins Spiel rein. Eigentlich begann es richtig, richtig gut. Der erste Drive, oder bin ich jetzt falsch? Nein, doch, der erste Drive, da sind wir doch ganz gut übers Feld eigentlich gekommen. Endete mit einem Bijan-Touchdown. Und
nein.
Es war die Interception von Panix. Das war diese Miscommunication.
Ja, stimmt. Mit Blair. Ja, stimmt. Panix hat eine Corner erwartet, also so mutmaßen wir jedenfalls alle. Und Blair, ja, das war auch, vielleicht starten wir so rein. Und unser Starting Personal war unter anderem Hodge, der den Vorzug vor Ray McCloud gekriegt haben. Mhm. Und ich glaube, du warst das, Kevin. Du hast einen guten Satz gestern bei Discord geschrieben. Vielleicht kannst du den nochmal dazu schreiben bezüglich Starter. Nochmal rezitieren.
Ich würde jetzt einfach nur drauf tippen und sagen, man sollte eigentlich immer sein bestes Starting Personal starten lassen. Vor allem, Morris meinte, das war eine Teamentscheidung, ihn nicht starten zu lassen. Wo ich dachte, so, warum? Also er spielt ja 15 Spiele am Stück. Dritter Wide Receiver und in dem Spiel gegen die Commanders, was sehr wichtig ist, nimmt man Hodge.
Ja, vor allem, weil Ray gar nicht schlecht gespielt hat die letzten Wochen.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Hodge mehr Physikalität hat. Physikalität. Genau, und dass er einfach ein bisschen robuster ist. Was sie sich da genau von versprochen haben, ob er jetzt Deswegen gegenüber McCloud bevorzugt wurde, kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen.
Aber es macht keinen Sinn, also tut mir leid. Das ist auch wieder so eine von solchen Entscheidungen, die man einfach gar nicht nachvollziehen kann. Er war auch, glaube ich, nicht auf dem Injury Report oder so, wo man dachte, vielleicht wäre mit Ray irgendwie was gewesen. Und er war die letzten Spiele ja immer gut. Er hat immer mal seine Carries oder auch seine Pässe gekriegt. Auch in dem Spiel war er auch teilweise wieder als Impact-Player. Und
war da nicht sogar Leading Receiver letzte oder vorletzte Woche? Ray McCloud? Ich bin der Meinung...
Boah, das war schon ein bisschen her, weil Mooney immer zwischendurch eingestiegen ist. Dann. Also ich glaube, vor 4-5 Wochen war das mal, aber Ray hat auch ein bisschen nachgelassen.
Ey, ich weiß nicht, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war der Beste aus dem Team, bin ich der Meinung. Während Kevin da mal nachschaut, ob ich wieder Mist erzähle, wieder total unverständlich, dass dann auch einfach Chris Blair auf einmal auf dem Feld steht und dass natürlich das dann mit einer Misskommunikation und einer Interception endet. Also es sind wirklich so diese Kleinigkeiten, die unser Coaching-Staff irgendwie so konsequent falsch entscheidet. Das finde ich schon echt beachtlich.
So, Ray McCloud war Leading Receiver gegen die Chargers.
Die Chargers.
Da das letzte Mal so vor, tatsächlich 5 Wochen. Die letzten Receiving Yards, das ist auch hart, ne? Washington 13, Giants 19, Las Vegas 14 und dann Vikings 98, Chargers 95.
Wow. Hier habe ich wirklich, wirklich anders in Erinnerung. Währenddessen, kurzer Break nochmal, Manuel hat reingeschrieben, dieses Jahr waren es Malik Nabers, Jared Goff und Saquon Barkley. Ja, ich glaube, wer Saquon Barkley hatte dieses Jahr, der konnte sich echt glücklich schätzen im Fantasy. Ja, aber ansonsten sah das alles wieder ganz gut aus. Danach die Drives, 2 Robinson-Touchdowns in Hälfte 1. Immer ganz gut runtergeführt mit Panics, klar, ein bisschen auf und ab mit den Pässen. Im Großen und Ganzen. Aber die erste Halbzeit war in Ordnung, meiner Meinung nach, vom Team.
Ja. In Ordnung, ja. Das kann man so stehen lassen.
Also wir haben durchaus da zeitweilig das Kommando übernommen. Und beim Touchdown haben, glaube ich, die Commanders mit ihren Strafen auch halt ein bisschen geholfen. Muss man ja ehrlicherweise dann auch zugeben. Weil insgesamt war das durchaus eine positive Leistung.
Wobei sind natürlich auch die Raps, die da irgendwie fehlen bei Panics, aber ja, so ein bisschen das, was man ja auch, oder ich glaube, das hattest du, Dominik, auch angesprochen, was man beim College-Tape auch gesehen hat, er hat ja mit wenig oder weniger Touch geworfen einfach downfield. Es war halt immer so eine Kanone, die da wieder rausgekommen sind aus seinem Arm. Und hätte ein bisschen mehr Luft unter seine Bälle gekriegt, wären ja, also jetzt ohne das übertreiben zu wollen, mal 2 Touchdowns hätte man auf jeden Fall mehr gehabt. Der Double Move, der hat Bijan so geil gemacht. Da habe ich gedacht, den muss er eigentlich anbringen. Das war jetzt ja auch kein wirklich, wirklich richtig langer Wurf. So,
sein schönster Wurf wurde ja weggepfiffen, leider. Mit der DPI. Weil der wäre butterweich wäre das in Moonies Hände gefallen, der Ball. Aber der sah schon geil aus, der Wurf.
Also. Ja. Aber in dem Spiel hat er wirklich so 3-4 Würfe gehabt, wo man dachte so, ach komm, sollte er anbringen. So. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, da war halt Rookie-Mistake im zweiten Start. Ja. Ansonsten erste Halbzeit, sah so eigentlich gut aus. Ich habe mich ja, wie gesagt, drüber geärgert, man hätte gut und gerne statt 17 Punkte auch so 24, 21 haben können oder müssen. Hat sich dann vielleicht am Ende auch wieder gerecht, aber eigentlich gegen den darf man sich ja auch irgendwie dann nicht die Qualität absprechen. In Washington ist halt mit 10-5 reingegangen in das Spiel. Ne? Also ist halt ein Playoff-Team und wenn man da 17-7 auswärts auch noch führt, offenes Stadion, ist alles ein bisschen anders schon mal auch für den Rookie-Quarterback und der ist halt aber auf jeden Fall gut. Auch die Defense muss man an der Stelle einmal loben.
Wäre jetzt gleich als nächstes gekommen. Die war wirklich voller Energie in der ersten Halbzeit, die Defense. Gleich der erste Sack, da hat Chris schon gesagt, da hat er eigentlich gedacht, das Spiel war schon vorbei für Jaden Daniels nach dem Sack.
Ja, also das war der Biegsamkeit seines Körpers zu verdanken, dass er sich da nicht schwerer verletzt hat, war natürlich ein sehr schöner Sack von unserer Seite aus, aber da konnte man schon mal kurz die Luft anhalten.
Ja, war schon nicht schlecht. Ganze Defense wirklich, wirklich stark in Halbzeit 1. War ja wieder, glaube ich, 4 Sacks in der ersten. Einen haben wir, glaube ich, noch in der zweiten gemacht oder so um den Dreh. Es war schon echt was. Also wenn die Offense dann in der ersten Halbzeit 17 Punkte aufs Board bringt und die Defense den Gegner bei 7 Punkten hält, dann ist das schon echt ein gutes Momentum, womit man eigentlich in die Halbzeit gehen könnte. Dieses Momentum, und das war der erste Aufreger des Spiels, würde ich behaupten, wurde aber ein bisschen vom eigenen Team genommen, kurz vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, vielleicht Chris, willst du mal zusammenfassen, was ist passiert in unserem letzten Drive? Ja, das war der Aufreger.
Wir sind eigentlich sehr gut übers Feld gekommen, hatten dann an der, das muss ich wieder überlegen, an der 26 bei, und wir waren an der 26 und sind bei 39 Sekunden übrig, ist der Play zum Erliegen gekommen. Das heißt, wir hatten noch 3 Auszeiten und 39 Sekunden. Hätten wir sofort die Auszeit genommen, hätten wir alle Zeit der Welt gehabt, die fehlenden 26 Yards zu überbrücken. Aber ich sag mal, diese Agonie, die da plötzlich an der Seitenlinie herrschte, dass da keiner dazwischen geht. Ich meine, die beschäftigen wie viele Coaches, Assistant Coaches, und keiner ist da in der Lage, das zu überblicken.
Bei Kansas City jetzt wieder der Balljunge gemacht, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist absolut unverständlich. Du bist dann zu der Situation gekommen, wo du sagenhafte 16 Sekunden Zeit noch hast und 3 Auszeiten. Das ist so aberwitzig, dass man sowas gar nicht in Worte fassen kann. Also ich bin da jetzt auch noch 1,5 Tage danach noch schockiert über so viel, ja, über so viel Unvermögen und Nachlässigkeit einfach. Und die Krönung war ja dann noch Raheem Morris, was er dann noch anschließend gesagt hat, ja, er hätte ja wahrscheinlich eine nehmen können. Ne? Nehmen müssen.
Ja, jetzt ist, ja. Wie auch immer. Das war schon, also die Aussage war schon sehr, ja, also ich weiß nicht, Head Coach, wenn nicht du, wer dann?
Ne, so. Also, die Auszeit musste zwingend. Jeder von uns, der in dem Early Bird Chat war, hätte mit Sicherheit sofort die Auszeit genommen. Jeder.
Ja, wir haben ja geschrien quasi. Nimm das Timeout.
Aber die Zeit läuft immer noch. Und die Zeit läuft ganz runter. Ja. Dass sie überhaupt noch 16 Sekunden auf die Uhr gelassen haben, war schon fast ein Wunder.
Also ich verstehe es halt auch nicht, weil, ey, da unten steht dein Rookie-Quarterback im zweiten Spiel. In Ach, seinem ja, fünften Quarter. Ne? Na, sechsten Quarter. Und ich möchte doch gerade in so einer hitzigen Situation gerade ihm auch die Zeit geben, in Ruhe und under Center stehen, guck dir die Defense an, wie stellt sie sich auf, und ich meine, als Coach, da brauche ich dieses Gespür für, finde ich. Ne? Gib deinem Rookie da die beste Chance irgendwie, dieses Spiel erfolgreich zu Ende zu bringen, oder diesen Snap. Also ich bin auch erschüttert quasi.
Phoenix hätte natürlich auch das Timeout nehmen können, aber ich verlange das nicht von einem Rookie-Quarterback, dass er die Situation so überblickt. Der vertraut erstmal, dass seine Coaches für ihn das Denken quasi an der Seitenlinie übernehmen, und Clock-Management gehört halt dazu.
Ja, aber ganz am Ende der Fahnenstange steht halt Raheem Morris als Verantwortlicher des gesamten Teams, ne? Ich finde auch gut, was Cedric hier geschrieben hat. Hätte mir von Raheem gewünscht, dass er wenigstens nach dem Spiel Verantwortung übernommen hätte. Selbst gestern Abend im zweiten Statement hat er sich nicht hinter sein Team gestellt. Ich glaube nicht, dass der im Lockerroom gut ankommt.
Das ist bitter.
Also, beziehungsweise mit den ganzen Stimmen, halt, was wir ja vorher angesprochen haben, auch die Beatwriter, das Fakeholic, also sowieso, ja, negativ auf jeden Fall, seit 1,5 Jahren unterwegs, keine Frage, aber auch da ist es halt irgendwann so eine Frustrationsgrenze einfach erreicht und überschritten, wo man sagt so, ey, wenn dieses Team das einfach nicht gebacken kriegt, muss man sich halt irgendwie hinterfragen, woran das liegt. Und auch bei Morris macht das auch immer mehr den Eindruck, wieder falscher Headcoach verpflichtet. Was machen wir denn da? Wer trifft da die Entscheidung, wie auch immer? Ja, das ist vor allem so Basics einfach. Du hast da 3 Timeouts, da hättest du noch 1 gehabt, hätte man sagen können, okay, komm, geh einmal schnell runter, du willst vielleicht noch fürs notfalls für ein Fico irgendwie eins aufbewahren. Ja, vielleicht hat man das noch verstehen, aber bei drei Timeouts so,
das ist einfach nicht nachvollziehbar.
Ja. Damit ja nicht genug. Es ist ja leider nicht unser einziges Timeout-Debakel gewesen, so möchte ich es mal nennen. Ja. Wir kommen gleich nochmal dazu. Allerdings müssen wir dann einmal, bevor wir zum vierten Quarter kommen, über das dritte Quarter sprechen. Und wenn wir dabei die Offense sprechen im dritten Quarter, dann sind wir hier in 10 Sekunden durch. Weil das Clock-Management unseres Gegners, das war on peak. Das war im dritten Quarter on peak bei den Commanders.
Das hatte natürlich dann einen weiteren Key-Moment, nämlich D'Angelo Malone.
Ja, da möchte ich, das möchte ich gerne von Kevin auch vorgetragen haben.
Ja, möchte ich auch gerne.
Weil Kevin ist fast gestorben im Early Birds, wirklich. Er ist fast gestorben, liebe Leute. Für alle, die nicht mit dabei waren, man konnte an seiner Stimme hören, wie er innerlich stirbt.
Also, das ist ja erstmal verwunderlich, dass ein D'Angelo Malone, ja, der über 3,5 Jahre seiner NFL-Karriere nicht mal ansatzweise irgendwie zumindest Rotationsspieler war und wenn wenig erfolgreich. Und dann in so einem Spiel lässt du ihn, der ein designierter Pass-Rusher ist, wo ich das noch verstanden hätte, hätte er da gestanden, lässt ihn eine Coverage droppen als Mittellinebacker. D'Angelo Malone, Leute, hallo. Und vor allem diese Flag war ja auch so dämlich, wo ich dachte, wenn das im Rookie noch passiert, dann hätte man sagen können, Mann, ja gut, Rookie-Mistake, okay, aber Malone, der spielt das dritte Jahr. So, das darf dem ja niemals passieren, dass er in der Coverage seinen Gegenspieler schubst. So, das ist
vor allem, weil das Ding war ja tot. Line of Scrimmage war das Ding ja schon tot. Ja. Jaden Daniels war ja, der ist ja um sein Leben gelaufen.
Was waren das,
ganz wild war das.
In der eigenen Hälfte und dann schubst er ihn da einfach weg, wo ich denke so, Alter, du hast nichts auf diesem Spielfeld zu suchen und hast das nochmal bestätigt. Ich weiß auch nicht, warum Jimmy Lake auf die Idee kommt, ihn dann einzusetzen da. Das macht doch gar keinen Sinn.
Ich weiß auch nicht, wo er Malone ausgegraben hat, ganz ehrlich.
Keine Ahnung.
Bis Woche, wann hatten wir bei Week 12? Hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass der überhaupt noch bei uns ist. Ja. Und auf einmal steht er danach der Bye Week wieder und ich denke so, was? Malone? Wo kommst du denn her auf einmal? Also, das ist eine so wilde Geschichte.
Vor allem die Folgen waren einfach verheerend. Die Washington Offense konnte auf dem Feld bleiben. Unsere Defense hat durch diese massive Time of Possession der Commanders einfach immer weniger Luft gehabt. Du konntest förmlich spüren, wie die Jungs aus unserer Defense nach Luft schnappen müssen. Und dann haben wir am Ende dann halt noch drei Plays gehabt, einen Drive im ganzen dritten Viertel, der auch sofort mit Three and Out bestraft wurde. Ein Lauf, zwei Pässe.
Was man ja auch wieder nicht versteht. Also Morris' Aussage dazu, wegen so, wir mussten Catch-up spielen, nee, steht doch überhaupt gar nicht. Also stand 17-14. Mhm. Ey, das Run-Game ist ja so gut gelaufen, selbst wenn die Commanders, die haben Adjustments gemacht, okay, ja, sehe ich ein, dann hast du vielleicht einen Drive, wo dein Run-Game nicht gut aussehen könnte. Aber dann versuchst du halt erstmal zu laufen beim ersten und zweiten Down. So, und dann könntest du ja gucken, wie die reagiert haben und dann mindestens beim zweiten Drive muss es ja eigentlich besser aussehen, aber auch da so passlastig und selbst später, im vierten Quarter dann, hatten wir immer noch so gefühlt 10-11 Minuten auf der Uhr. Ich denke so, warum werfen wir denn auf Teufel komm raus? Das ist doch, du nimmst so viel Druck auf Panics, das ist unfassbar.
Vier ganze Läufe in der zweiten Hälfte.
Ja.
Aufgeteilt zwischen Bijan und Tyler Algier. Algier, by the way, irgendwas gesehen.
Das ist unfassbar.
Lass doch diesen Jungen einfach laufen. Es sieht jedes Mal gut aus, wenn er läuft. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich seine Autogrammkarte hier gezogen habe beim Rippen, sondern nein, ich meine das wirklich ernst, Raheem. Hör mir zu, Raheem. Lass den Jungen laufen. Es ist jedes Mal gut. Ich kann es verstehen. Also man hat schon so ein bisschen gespürt am Montagmorgen, das Coaching-Team wollte auf jeden Fall beweisen, dass man einen Quarterback gefunden hat, weil Penix musste werfen. Der hat geworfen und geworfen und geworfen. Was man Penix zugute halten muss, ist allerdings, er hat sich von seinen eigenen Würfen nicht entmutigen lassen, wenn sie mal in die Binsen gegangen sind. Er war weiterhin mutig, hat weiterhin forciert, alles gut. Das macht mir auch Mut. Aber als Coach, dieses Time-Management, das Clock-Management ist so desaströs. Es ist einfach so, so schlecht. Und dann im vierten Quarter musste es natürlich so kommen, wie es gekommen ist. Auf einmal lagen wir zurück. Wir haben ja auch Jaden Daniels laufen lassen. Also in der zweiten Hälfte haben wir ohne Contain gespielt, glaube ich.
Ja, aber richtig ursächlich war letztlich im dritten, gerade in den letzten Zügen des dritten Viertels, einfach dieses miese Tackling. Da haben wir von allen guten Geistern verlassen. Wir haben wirklich, ich glaube, 5 Plays hintereinander gehabt, wo wir den Ballträger hätten viel, viel früher stoppen können. Egal, ob es jetzt Daniels war oder Robinson. Da wirst du wahnsinnig. Teilweise wirklich, du hast deinen Defender offen vor dem Ballträger stehen und sind alle vorbeigeflogen in Reihen. Ja,
und wirklich geflogen, wo ich denke, was sind das für Tackling-Ansätze? Also ja, so mit der Schulter voraus, also kein Wrap-up irgendwie, das sah sehr, sehr verloren aus. Ich habe nur nebenbei PFF auch 6 Tackling-Grades unter 30. Das ist schon, könnte schon neuer Negativrekord sein.
Obwohl ich diesmal die PFF-Grades wirklich...
Finde ich auch
schlecht sehr merkwürdig. Also nicht gut gegradet. Also AJ Terrell, der wirklich das ganze Spiel ein Lockdown-Corner war, also muss man wirklich sagen, Respekt an AJ Terrell, wird ja auch oft kritisiert, aber wie der Scary Terry aus dem Spiel genommen hat. Und dann kriegt er eine 70er Grade in Coverage?
72,8 Coverage, habe ich auch nicht verstanden. Er hat nicht ein Target gekriegt, nicht eine Reception zugelassen.
Ja. Das Einzige, was ich ihm vorwerfe, ist im Prinzip beim Touchdown von diesem Gonzalez.
Ja, sein Tackle-Grade ist, glaube ich, der unter 30.
Das war der Tackle halt auch ganz mies war.
Sein Tackle-Grade ist auch unter 30, bin ich der Meinung, aber sein Coverage-Grade mit 70 ist halt bodenlos. Ist
zu wenig. Also,
definitiv.
Also, wo sie das Coverage-Grade halt gut hingekriegt haben, ist bei die Alford und das ist auch schon wieder, das ist auch nicht das erste, zweite oder dritte Mal die Saison, dass wir die Alford mal wieder hervorheben. Und dann gucke ich auf Clark Phillips mit einem einzigen Snap. Im ganzen Spiel. Und da frage ich mich auch wieder, wer trifft denn solche Entscheidungen? Also wer sagt denn bitte und guckt die Alford an und sagt, der darf 72 Snaps spielen. Der Mann hat das so verdient, der kommt richtig gut klar. Also ich glaube, Alford hatte ein gutes Play im ganzen Spiel. Und boah, der wurde ja so auseinandergenommen.
Ja, was ja echt verwunderlich ist, weil vor allem Raheem, aber auch Jimmy Lake kommen ja aus der DB-Ecke. Also sowohl als Spieler als auch nachher im Coaching-Staff haben sie alle als DB-Coaches begonnen. Ne? Also ich finde das verwunderlich, wie wenig Upside wir dann von denen kriegen, obwohl das eigentlich deren Stärke ist. Ne?
Wobei, weil ich finde, also Outside, also Mike Hughes zum Beispiel, ist ja auch nach wie vor wieder, also auch gut gewesen, aber es ist halt im Slot- und Nickel-Coverage, wo ich denke, warum kriegen die das nicht hier da? Also ob ich da jetzt einen Clark Phillips hinstelle, ob ich notfalls Simmons und oder Bates halt mal im Slot verteidigen lass, wie auch immer, aber also die Alfred auf Biegen und Brechen da einzusetzen, weil er das unbedingt spielt oder weil er Stamm ist, weiß ich nicht. Finde ich nicht
gut. Ja, aber unterm Strich muss ich sagen, hat Terrell einfach gerade gegen McLaurin einen super Abend gehabt. McLaurin hat 7 Targets gekriegt und hat einen einzigen Fang für 5 Yards gehabt. Und das ist natürlich der Verdienst.
Aber da hat man auch wieder gesehen, es ist sehr extrem aufgefallen im Spiel, fand ich, wie stark einfach Terrell ist, wenn du ihn im Man-Coverage schickst. Ja. Dieses,
sagen wir eigentlich schon seit Wochen.
Ja, das sagen wir seit Jahren. Unter DPs haben wir ja auch diese komische Zone gespielt, die ja sehr abenteuerlich war. Ryan Nielsen hat schon ein bisschen mehr Man-Coverage gespielt und ja, jetzt wurde es auch mal Zeit, dass Jimmy Lake da so langsam hinlenkt. Und schon hast du einen besseren AJ. Der wird jetzt hier vielleicht nicht jeden Receiver rausnehmen in der NFL, aber deutlich konstanter, als wenn er es in Sound spielt. Und so eine Entscheidung hat halt schon wieder zu lange gedauert. Wenn du dafür 17 Wochen brauchst, bis du auf die Idee kommst, es dauert alles zu lange. Das ist wie, dass du 13 Wochen brauchst, bis du merkst, wie du deinen Pass-Rush richtig einsetzt. Es ist schön, dass die Lösung finden. Es ist wirklich schön, aber mir dauert das alles zu lange, bis Entscheidungen getroffen, bis Entscheidungen umgesetzt und dann auch konsequent durchgezogen werden. Da bin ich überhaupt nicht zufrieden.
Wir haben uns da blenden lassen, glaube ich auch. Wir haben bis zu dem 6-3-Rekord haben wir einfach gesagt, okay, wir arbeiten nicht mit so viel Sex und wir gewinnen unsere Spiele trotzdem.
Mag sein, aber hätte ja auch in die Hose gehen können gegen Philly. Wenn Saquon Barkley den Ball fängt, dann ist das Spiel vorbei zum Beispiel. Ja. Ne, ja. Wenn Catterall Hodge gegen die Buccaneers das Ding in Overtime nicht fängt, wer weiß, wie das Spiel dann am Ende ist. Ist ja nicht so, dass wir souverän durch die Liga gepflügt sind bei dem 6-3. Ihr erinnert euch alle an Kevins Rage, dass wir keine Spiele klarer gewinnen.
Ja. Mahnende Worte, habe ich gesagt. Dass wir die Spiele nicht so gewinnen, wie sie gewinnen sollten und dass die Giants doch ein gutes Beispiel sind. Jetzt sind wir sogar schlechter als die Giants damals, weil die waren ja zumindest in den Playoffs und haben ein Spiel gewonnen. Ich habe das gesagt. Es hat sich nicht so angefühlt, dass sich unser Team hier gesagt hat, oh, wir kommen auf jeden Fall locker rein. Das einzige Spiel, was souverän war gegen die Giants. Und das war der erste Teil von dem Rookie-Quarterback. Also.
Ja, jedenfalls, um die Rolle rückwärts zu machen. Aus dem 17-7 sind wir dann ganz schnell auf einmal am Hinterherlaufen gewesen mit 24-17. Ja. War dann der erste Touchdown-Pass auch von Michael Penix Jr. auf Drake London, Kyle Pitts natürlich, auch wieder schöner Wurf, schön antizipiert, dorthin geworfen, wo nur Pitts rankommt. Diesmal hat Pitts ihn auch
gefangen. Diesmal ist er vorgekommen, genau.
Ja, in der ersten Halbzeit hatte er auch einen ganz bösen Drop. By the way, ja, nicht alle Bälle waren perfekt in diesem Spiel von Penix, aber auch Sonntag wieder nicht viel Unterstützung gekriegt von den Receivern. Also, dass man auch mal
ja,
so ein 50...
teilweise Drops, ja.
Ja, 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 also dass mal 50-50 Bälle nicht gefangen werden, okay, aber dass sie gar keine 50-50 Bälle mehr fangen, seitdem Penix an der Center ist, ist schon bedenklich. Jedenfalls gleichen wir das Ding aus, dann hält unsere Defense sogar die Commanders in Schach und wir kriegen mit einer Minute und ein paar zerquetschten echt nochmal den Ball im vierten Quarter.
Waren das nicht nur 50 Sekunden?
Ja, 50 Sekunden tatsächlich. 50 Sekunden. Und zwei Timeouts.
Stimmt. Und zwei Timeouts, ja, ganz wichtig. Genau.
Richtig. Und da fängt das nächste Debakel an. Diesmal kann ja mal Kevin erklären, was da passiert ist.
Man könnte ja meinen, dass unser Head Coach daraus gelernt hat aus der zweiten Quarter-Situation. Hat er nicht, auf jeden Fall. Denn wir hatten nach der Incompletion zu Mooney an der Sideline, das war wieder mal an der, ich glaube, unserer eigenen 48 oder irgendwie so, also ziemlich nah an Midfield, waren noch knapp über 30 auf der Uhr, 30 Sekunden. Wir haben ja zwei Timeouts. Erst muss man sagen, warum geht Mooney nicht einfach outside? Er hätte ja einfach den Ball fangen können, geht nach links, stoppt die Uhr, immer noch zwei Timeouts, gut, hat er nicht gemacht. dann hätte man aber trotzdem das Timeout nehmen müssen. Ja, dann hättest du vielleicht noch 29 Sekunden ein Timeout bis an der eigenen 48. Hast immer noch mehr als genug Zeit eigentlich, um zumindest in gute Field Goal Range zu kommen. Aber ja, was passiert dann? Es wird kein Timeout gecallt. Wir rushen einfach zur Linie, wo man snappen soll, hin und hatte dann noch irgendwie 16, 15 Sekunden oder irgendwie sowas übrig, weil wir sehr, sehr wenig. Die Passversuche danach waren dann incomplete. Oh Wunder, Wunder, man übt ja auch überhaupt gar keinen Druck raus, wenn man so wenig Zeit hat und haben dann tatsächlich noch Glück gehabt, dass
die Commanders wieder,
dass die Commanders so blöd sind und eine DPI geforst haben gegen Mooney. War eine DPI, gar keine Frage so. Es war, hat der Verteidiger sich sehr, leidenhaft angestellt, aber dann hatten wir irgendwie noch, ein paar Sekunden auf der Uhr, dann gehst du halt zum Field Goal, 56 Yards, bist outdoor. Riley Patterson, unser neuer Kicker, tritt an. Ja, du siehst diesen Ball fliegen und denkst, der sieht gut aus. Der sieht wirklich gut aus. Der sieht sehr gut aus. Der ist 2-3 Jahre zu kurz.
Ja, da gibt es ja tatsächlich irgendwie noch ein Video aus irgendeiner amerikanischen Bar, wo die Falcons-Fans alle gejubelt haben und gar nicht mitbekommen haben, dass das Field Goal nicht gut war. Ja. Einfach, weil es so schön aussah.
Ja, also auch hier wieder, habe ich auch in den Early Birds, glaube ich, gesagt, also die Falcons als Franchise ist, glaube ich, die einzige von 32 Teams, die es schafft, zwei Kicker zu haben, die nicht die Kraft haben für 55 Yards. Also das musste in der modernen NFL, das musste auch mal schaffen, zwei hintereinander zu finden, die wirklich nicht den Oberschenkel haben.
Hat das nicht hinterher auch einer, ich weiß gar nicht, ob es Morris war, meine ich, angesprochen, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass er die Beine dafür hat oder so? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also ich nehme mich jetzt mal sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster, aber ich tippe jetzt einfach mal, wenn du in die Free Agency der Kicker guckst oder die Practice Squad zu anderen Teams, da wird doch bestimmt einer dabei sein, mindestens, der locker über 50 Yards im Fuß hat. Also, und dann suchst du dir einen raus, wo du bekanntermaßen vielleicht sogar weißt, dass er das nicht hat. Weiß ich nicht. Schwierige Entscheidung
also auf jeden mein Fall. Mein absolutes Lieblingsbeispiel sind da die Lions. Die holen da irgend so einen Jake Bates.
Der muss jetzt auch immer der Jake Bates,
der wirklich im College nicht einmal gekickt hat, der ist kein Kicker gewesen, der so zum Tryout geht zu den Lions und so denkt so, ja, mach ich jetzt mal. Und der hat heute Nacht wieder ein fettes Field Goal gemacht.
Ja, ja, ich gucke gerade mal bei Riley Patterson, sein Career Long waren 53 bei den Jaguars.
Fragen dazu?
Eigentlich hätte man da auch schon wieder sagen können, Alter, was zur Hölle ist denn bitte wieder mit unseren merkwürdigen Coaches los, dass sie das nicht sehen? Also du hättest zumindest, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, gibt es bei den Patriots den Kicker John Parker Romo. Und ich kann mich an den gut erinnern, weil der bei den Vikings nicht zwischendurch gekickt hat. Der ist im Practice Squad der Pats. Und Romo hat einen Career Long von 55 dieses Jahr. Warum nimmst du den nicht? Wenn du weißt, dass er diese Saison sogar ganz okay gekickt hat, nimm doch den. Nein.
Na gut, ich sag's mal so, du hast natürlich wahrscheinlich eher mehr auf Zuverlässigkeit als auf Range geguckt.
Angst. Ja, da spricht dir die Angst unserer Coaches raus. Sie wollen wieder nichts falsch machen, das ist wieder der ganz falsche Ansatz.
Und man muss auch dazu, die Wahrheit ist halt auch, dass du alternativlos kicken musstest.
Ja, aber wie gesagt, das fängt ja schon vorher an, die Entscheidung,
ja,
Kicker zu nehmen, der und, 53 im Fuß hat
und
nicht
mehr. Und ich wollte gerade sagen, 56 ist in der modernen NFL jetzt auch kein Hexenwerk mehr. Natürlich. Also wo du sagst, ja, das schafft kein Kicker. Ich weiß nicht, wie viele 60-Jahre wir dieses Jahr gesehen haben von unterschiedlichen Kickern. Also
hier, die Jets haben Greg Joseph Kicker im Practice Squad. Greg Joseph hat die letzten 3 Jahre durchgängig als Starter gekickt. So.
Ja.
Longest Field Goal 61, 54, 55. Also.
Und das
weißt du, wonach das klingt? Die haben nämlich Angst, dass wenn Patterson so ein Ding gemacht hätte, dass dann gesagt hätte, oh, dann brauchen wir Younghoe Koo wirklich nicht. Nicht, dass man ihn auch wirklich vergrault, den armen Kicker. Ja, vielleicht so ein bisschen auch wie Penix in der Preseason, nicht zu viel den Penix werfen lassen. Nicht, dass der schon besser aussieht als Kirk Cousins. Nicht, dass man jetzt schon sich das anhören muss, dass das eine falsche Entscheidung gewesen ist. Also es ist, also ich weiß nicht, Front Office Coaches, das passt irgendwie nicht. Das kann ich jetzt schon so aufregen, es tut mir so richtig leid, Leute, wirklich. Wenn ich jetzt schon unsere Preseason nächstes Jahr denke, wenn Raheem Morris Coach ist, dann weiß ich schon, dass wir wieder 3 Spiele lang gar nichts sehen. Nichts. Absolut nichts. Dann geht's wieder 3 Wochen in der Regular Season, ist der Preseason. Ja, wirklich, also.
Ja, nee, wir können doch nicht aufhören. Wir sind ja noch gar nicht fertig.
Ich sag ja, ich höre jetzt auf.
Weil das Ding ging ja dann leider durch das verschossene Field Goal in die Overtime. Wir verlieren den Coin Toss und wir sehen den Ball nie wieder.
Ja, also die Geschichte mit dem Coin Toss ist ja eigentlich dieselbe wie immer. Du hoffst, dass du niemals in die Lage geraten wirst, einen Coin Toss zu verlieren in der Verlängerung, aber irgendwann trifft es dich und was folgt automatisch? Automatisch wirst du zum Befürworter der Überarbeitung der Regel. Also es ist unabhängig von diesem Spiel war ich kein Freund dieser Regelung und es hat sich jetzt einfach nochmal verstärkt, aber die Dinge sind nun mal so, wie sie jetzt zurzeit noch sind und da müssen wir halt mit handeln.
Ja, Problem war wieder, Daniels hat eigentlich in der Overtime kaum geworfen. Er hat alles selber mit den Füßen geregelt. Das war schon ziemlich entlarvend für die Defense, also was sie kann und was sie eben nicht kann. Und wir sind auf Platz 32 der Mannschaften gegen scramblende Quarterbacks. Kein Team frisst mehr Yards. Und ich weiß nicht, also es war ja jetzt auch vor dem Spiel kein Geheimnis, was Jayden Daniels kann und was er auch gerne tut. Und was ich dann auch wieder nicht verstanden habe, wir haben kaum mit zum Beispiel AK auf der Edge gespielt, der das Contain vielleicht noch halten könnte, auch vom Speed, wenn der mal ausbricht oder so. Teilweise hat Grady Jarrett auf Edge gespielt, wieder mal. Auch in der Overtime, wo ich dachte, ja, wie soll er denn hinterherkommen?
Du, auch hier die Snap-Counts auch wieder einzigartig. Wenn Judon hat 51 Snaps gekriegt, AK 39, Carter 36.
Bei Carter weiß ich nicht, der war zwischenzeitlich ein bisschen angeschlagen.
Stimmt, der war so angeschlagen. Also, aber also Judon mit 51 Snaps zu sehen, das ist ja tatsächlich ein Season High. Gut, okay, Overtime war mit drin, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man, also, dass überhaupt in der regulären Spielzeit über vier Quarter wird er ja wahrscheinlich so 40 Snaps gekriegt haben. 5 Wochen davor, nee, gar nicht. 7 Wochen davor hat er maximal 39 gehabt. Letzte Woche 24, 38, 33, 24. Und wieder in den wichtigsten Spielen, keine Ahnung, wirfst du es dann wieder über den Haufen oder rotierst nicht richtig durch? Und es ist, ich habe keine Ahnung, ich sehe da keinen richtigen Plan hinter. Auch Eddie Goldman, 29 Snaps hat der Dicke gesehen. Crazy.
Vor allem warum? Warum?
Ja, warum? Genau, das ist nämlich die Frage. Warum sieht der 29 Snaps? Weiß ich auch nicht.
Weißt du, Eddie Goldman ist als Nose Tackle bei uns auf dem Feld. Und wie viele Läufe der Commanders gingen durch die Mitte?
Also ziemlich gar nichts. Einfach weil...
Die waren doch alle Off-Tackle,
Daniels,
oder?
Wenn Daniels läuft er meistens über die Seite.
Ja. Deswegen sage ich ja, wo ist AK? Ja, das ist der schnellste Edger, den wir haben auf dem Feld. Weißt du, wir regen uns auf über AK, dass er mit seinem Speed Rush nicht sacken kann. Aber jetzt, wo wir seinen Speed mal gebraucht hätten, um das Contain zu halten, da lassen wir ihn draußen.
Ich meine, das war ja ein netter Versuch, dass sie mit Emory Jones vorher jemanden ins Practice Squad gehoben haben, der diese ganze Geschichte simuliert. Aber da liegen halt immer Welten zwischen Daniels und einem Practice Squad Quarterback.
Ja, sowieso. Wobei man noch sagen muss, ich glaube, wir haben auch... Ich glaube, einen Sack haben wir gekriegt, wo unser Rusher wirklich mal seine 1 gegen 1 auch gewonnen hat gegen den Offensive Tackle und oder Guard, weil das andere waren alle Stunts oder Blitzes, die dann durchkamen und das spricht ja für unsere Qualität im Passwasch, die wir schon immer ansprechen. Aber ist schon hart.
Es ist ja bald Draft Season.
Ja, dann können wir die bestimmt Tapes, einen Edge in Runde 1. Oh.
Die Tapes liegen schon auf meinem Rechner bereit. Ich habe schon mal reingeguckt vorgestern. Was haben wir heute? Dienstag, ne? Ja, vorgestern habe ich schon mal einmal so reingeschaut, was schon hochgeladen worden ist. Ah, wird eine lange Draft-Season. Wieder Hoffnung auf irgendwelche Edger machen, die wir eh nicht holen.
Ja, weil die Class willst du ja auch nicht haben. Also du willst nicht an, wenn wir an 17 oder, ich glaube 17 sind wir momentan in der Order. Also ich will keinen Edger auf Biegen und Brechen dann haben. Also,
ja, also wenn wir dann tatsächlich gegen die Panthers gewinnen sollten, was ich jetzt halt noch sehe, dann werden wir sogar noch weiter nach durchgereicht in der ersten Runde.
Da geht ja nicht. Also 18 können wir noch kriegen, wenn die Seahawks verlieren. Also wir sind schon...
Wir sind schon Alleinstellungsmerkmal.
Ja, weil die anderen kommen die Playoffs-Teams ab 19. Ja. In der Draft-Order. Ja. Deswegen, also vielleicht muss man ja sogar schon tanken gegen die Panthers.
Aber also wenn es nur um die Edge-Rusher geht, will ich nicht tanken. Ich sag, wie es ist. Also ich will keinen Edge-Rusher.
Du bist wieder so ultrakritisch.
Nein. Also der einzige Edger, der noch irgendwo ein bisschen Lot in Runde 1, wäre halt Michael Williams von Georgia, aber
sonst Georgia.
Können wir eigentlich nur Runde 7 nehmen, ich weiß, widerspricht uns komplett.
Du bist, Unman Mehlen ist jetzt traurig, möchte ich nur sagen.
Ja, der wird nicht so früh gepickt. Das glaube ich nicht. Kann es mir nicht vorstellen. Und für Abdul sind wir einfach zu weit hinten, Dominik. So viel können wir nicht mehr tanken.
Ach, wir brauchen auch keinen Abdul-Kater. Bin ich ehrlich.
Nee. Wir brauchen einen neuen Tackle. Da würde sich das sogar lohnen, da zu picken, wo wir picken. Aber wenn du jetzt schon wieder einen Draft, ein Offensivspiel nimmst, ich glaube, dann dreht uns die ganze Fanbase auch den Hals um. Also ja. Du bist ja dazu gezwungen, quasi wieder irgendwas in der Defense zu nehmen. Und ich weiß nicht, da sehe ich irgendwie nichts aktuell, was so richtig lohnt.
Das ist schwer, ne? Was nimmst du?
Corner kannst du auf jeden Fall kannst du nicht nehmen so früh, nee. Meiner Meinung nach.
Nee,
das,
Corner.
Das geht gar nicht. Safety, der einzige Safety, ich runde eins, aber ist mal Lucky Starks und der wird vor uns auf jeden Fall weggehen.
Möchtest du sagen, wo der spielt?
Ich bin nicht geblendet, aber Georgia hat ja schon eine gute Defense. Also es ist wirklich so gefühlt der einzige Safety, der irgendwie so Round One halt gehen könnte und da machen wir uns auch nichts vor. Der ist halt irgendwie auch schon weg.
Ja, und hier stellt sich halt auch wieder die Frage, es ist ja wie vor der Saison, musst du jetzt nochmal unbedingt einen First-Rounder oder eben einen neuen Vertrag für einen Safety investieren, wie Justin Simmons? Ich glaube, bei uns brennen ganz andere Sachen wieder durch, weißt du?
Also nichts gegen Simmons, aber ich sag mal, Bates war die bessere Verpflichtung und...
Ja, ohne Frage, aber das, ich glaube, das stand auch außer Frage. Also ich glaube, man hat von Simmons jetzt keine Wunderdinge erwartet, aber ein bisschen mehr als das, was er tut. Mhm. Aber so war es ja auch mit Judon. Nur, dass Judon noch einen Drittrunden-Pick gekostet hat. Ja, wie stehen wir jetzt, Jungs? 8-8 im Record. Mhm. Wir sind Zweiter in der Division. Die Buccaneers sind mit ihrem knappen Sieg gegen die Panthers an uns vorbeigezogen.
Ich glaube, wer dann jetzt sieht, wie die Raiders gegen die Saints gespielt haben, der hat dann auch keine Fragen mehr, oder?
Nein, also selbst vorher nicht. Also selbst wenn die Saints in Bestbesetzung gewesen wären, die würden niemals irgendwas dafür tun, dass der Erzrivale noch in die Playoffs kommt.
Die gehen mit dem Partyhütchen aufs Spielfeld.
Also selbst wenn sie führen würden im vierten Quarter, würden die sagen, weiß ich nicht, irgendwie sind unsere Quarterbacks gerade verletzt. Ich glaube, wir müssen einen Wide Receiver auf Quarterback spielen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Vielleicht machen die es ja so, dass sie erstmal in Führung gehen, um dann zu sagen, komm, jetzt stellen wir es ein.
Ja, eben. Das wären ähnliche Situation übrigens wie bei den Giants und den Eagles. Die spielen auch jetzt gegeneinander und die Giants haben jetzt ja unvorhergesehen gegen die Colts gewonnen, damit ihre Draftposition verschlechtert. Und die Ganz Eagles, ehrlich, die
haben dein das Kumpel ja muss darauf denken, nicht mal das können sie, ne?
Ja, hat er auch. Also er hat sich da tierisch drüber aufgeregt und da die Eagles haben, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren haben die das schon mal gemacht, dass die auf einmal so Nick Sudfeld spielen lassen. Man denkt so, hä, warum? Und Doug Peterson, ist halt so Homer-Raps. Dann haben die Giants gewonnen und auch ihre Draft-Position verschlechtert. Und wenn die jetzt gewinnen, im schlechtesten Fall picken die auf einmal ein 8 oder 9. Ups.
Liebe Grüße gehen raus an den hohen Norden. Ja. Derjenige weiß,
der weiß, arme Pascal. Also wenn die wirklich gewinnen und dann mit 4-13 rausgehen, ja gut, dann brauchst du auch keinen Quarterback irgendwie auf Biegen und Brechen dann in der ersten Runde nehmen, aber...
Du, ich glaube, die Patriots, die traden gerne.
Oh ja. Oh ja, stimmt, da kannst du...
Die sind natürlich in einer exzellenten Rolle jetzt.
Ja, wirklich, ne? Die können ja richtig verlangen.
Wenn... Wer würde da hochspringen? Weil ich denke mir so, wenn ich den Second oder Third Overall habe, das ist ja wie der First dann, weil du weißt genau, dass die Patriots kein Quarterback nehmen werden.
Aber wenn du Angst hast, dass ein anderes Team springt, das ist ja das Ding. Also so gibt es ja genug Teams, die einen Quarterback brauchen.
Ja, ich weiß, ich kenne mich damit nicht aus, mit Downtrades. Kenne ich mich einfach nicht aus.
Wir alle nicht.
Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, dass man mit den Angst der anderen spielen muss. Warum sagt mir das keiner?
Ich glaube, die Patriots werden sich das teuer bezahlen lassen.
Auf jeden Fall. Spot.
Und da sind die Giants jetzt schon wahrscheinlich dabei, Material zu sammeln.
Ja, können ja Neighbors abgeben. Brauchen eh nicht.
Nee. Einzige Lichtblick dort.
Nein, das sage ich jetzt nicht.
Ja, aber wie geht's mit uns weiter? Nächste Woche gegen die Panthers.
Verlieren wir. So, das Team ist jetzt so gebrochen, dass wir vor den Panthers noch einen reingedrückt bekommen. Und ich weiß nicht, das ist ja Worst Case eigentlich, ne? Wenn wir mit 8-0 in diese Saison gehen.
Es fällt mir schwer, die Panthers als Sieger zu sehen nach der Vorstellung gegen die Bucks.
Horst Resch, by the way, hat ein super Szenario hier. Bei uns Falcons ist es sicher dass wir gegen die Panthers verkacken. und die Saints überraschenderweise gewinnen. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das wäre so der Super-GAU, ja.
Also ich glaube, wenn wir wirklich gegen die Panthers noch verlieren sollten, dann... Also, ja, ich sehe es, ja, nee, eben nicht, ey, weil bei Arthur Blank ja wieder da sitzt und sagst, nee, also nach einem Jahr kannst du dir nicht rauswerfen. Der wird dann Terry erstmal raushauen. So, und dann hast du das nächste Problem. Dann hast du das nächste Problem. So, dann gehst du nächstes Jahr mit Raheem und einem neuen GM halt in die Saison, den Raheem garantiert nicht mit ausruhen darf. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Der wird irgendwie fremdbestimmt. So, Raheem wird nächstes Jahr jetzt auch nicht so die Bäume ausreißen. Und was machst du dann? Kannst du keinen GM nach dem ersten Jahr rausschmeißen. Also wird dann wieder der Headcoach fremdbestimmt von McKay und von Arthur. So wie
Teufelskreis, immer. Willst du
es
sagen.
Es ist so. Ja. Es ist so. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was unserer Franchise so wehtut einfach. Dass sie da einfach nicht sagen, ey, GM wählt Headcoach aus. Nö. Das macht einfach unser Owner, weil der hat ja Ahnung.
Also ich glaube, wenn wir mit 8 und 9 aus der Saison rausgehen, dann ist Raheem weg. Dann ist Terry weg, dann ist Raheem weg. Und ich wüsste auch, also aktuell wüsste ich bei Terry nichts, was für ihn spricht. Also so ein richtiger Pro-Punkt fällt mir nicht ein, außer dass er echt ein tolles Parfum trägt. Wie ich damals in London festgestellt habe, aber ansonsten.
Na, wir haben halt vor der Saison mächtig investiert, um wirklich mehr als 9-8 zu schaffen oder 8.
Outrun the Thaus.
Ja, war das Ziel. Haben wir glorreich nicht gemacht. Also.
Da muss man dann halt auch die Verantwortung dazu tragen.
Sehe ich bei unserer Owner halt nicht. Glaube ich nicht. Nein. Ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwie gewinnen und darüber hinwegsehen, dass die Saison
das trotzdem auch, nicht erfolgreich das war. Das ist auch schon wieder so. Weißt du, du bist in Woche 18, spielst gegen die 5 und 4. 5 Siege, 4 Siege Panthers und sagst, irgendwie gewinnen. Daran erkennst du doch, wo wir eigentlich gerade stehen.
Jupp. Absolut. Ja.
Der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen.
Irgendwie gewinnen.
Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was für Headcoach-Kandidaten ist, so außer der offensichtliche von den Lions, aber der die ganze Liga ja hinter.
Sully? Oh
Gott, nee, bitte nicht schon wieder so einen abgehalfterten Coach.
Aber ganz ehrlich, das Rabel ist doch schon wieder so ein, der würde doch schon wieder passen zu Arthur Blank.
Glaubst du? Ich glaube, Rabel hat eine zu starke Persönlichkeit für Blank.
Kann auch sein.
Ich glaube, damit kommt er nicht klar. Also, ich habe keine Ahnung. Kenne mich jetzt auch tatsächlich nicht mit diesen Headcoach-Kandidaten aus, aber Johnson ist halt so der Einzige, der mir immer einfällt, der jetzt halt seine Chance hat. Aber der kann ja auch irgendwo, der kann sich das ja aussuchen, wirklich, wo er hin will, weil eh alle den haben wollen. Ne?
Ben Johnson, ja.
Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob der sich Chicago antut. Also in die Rivalität reingehen mit seinem ehemaligen Team ist auch hart. Kann man machen. Ansonsten hast du halt Jacksonville ist noch, würde ich jetzt einfach mal so hinstellen, attraktiver als bei uns. Außer die behalten aus irgendeinem Grund Peterson, was ich denen auch zutrauen könnte, weil Shad Khan ist ja vom Owner her ähnlich wie Arthur Blank. Aber auch da, ich hab mir auch die richtigen Freunde ausgesucht, fällt mir gerade so ein.
Ich wollte gerade sagen, ne?
So die sind alle so gesaubeutelt mit ihren Teams, ey. Ja.
Du bist immer noch best of the worst, kann man sagen.
Ja, sind wir. Tatsächlich.
Aber gestern, ich muss mal eine kleine Anekdote raushauen, gestern war ich auf dem Geburtstag von meinem Trauzeugen und wie das auf dem Dorf so ist, marschieren mal so Leute rein und Leute raus und kam gestern einer rein mit einer Niners Cap, zieht seine Jacke raus, Patriots Pulli drunter.
Was?
Ja, ich habe den auch angeguckt, ich sage, ey Kollege, was ist denn das für eine Zusammenstellung? Ja. Er sagt, ja, ich hatte gerade keinen anderen Pullover zur Hand. Ich sag, ja, komische Ausrede. Woher hast du den Pulli zu der Käppi?
Das passt überhaupt nicht.
Ah, Dorfleben. Dorfleben kickt wieder.
Ja.
Ah, kleine Anekdote zwischendurch. Ja. Fazit. Also, Michael Penix Jr. macht schon ein bisschen Hoffnung, muss man sagen. Ja, es ist bei Weitem nicht alles Gold und glänzend bei ihm, was er gerade so macht. Aber er hat ein ganz gutes Pocket-Movement, entkommt den Sacks ganz gut und wirft die Bälle dann noch weg. Hat noch nicht, wie Kevin sagt, den richtigen Touch in den Würfen mit drinne, überwirft auch gerne mal. Aber wie gesagt, wir haben hier einen Quarterback, der hat anderthalb Wochen, Trainingswochen mit den Startern verbracht. Lass den mal eine ganze Off- und Preseason mit denen trainieren, deren Speed kennenlernen, damit er weiß, ey, wie schnell sind die, wie muss ich antizipieren. Weil seine Würfe, die er antizipiert, bevor die, der Break in der Route kommt, die sind schon richtig ja, schon gut. Die hat er schon richtig, richtig gut drauf. Also vom Kopf weiß er, was kommen wird, wo er ausbricht, der Receiver, aber er hat es noch nicht so drinne, wie schnell er dann rumkommt. Und das macht mir echt schon richtig gute Hoffnung. Und ich glaube, da haben wir eine gute Wahl getroffen im Draft, auch wenn man am Anfang sehr belächelt wurde dafür. Und ich freue mich richtig auf die neue Saison mit ihm. Das Drumherum, das muss noch ein bisschen angepasst werden. Viel angepasst werden. Nach dem Spiel gegen die Panthers kommen wir wieder zur regulären Zeit zurück. Sprich Dienstag 17:30 Uhr. Dann vielleicht wieder mit voller Besetzung. Lassen wir uns überraschen, wenn nicht, wir sind da. Und dann geht schon die Playoffs los, gegebenenfalls ohne uns. Sag ich mal ganz vorsichtig. Wie unser Programm dann weitergeht, müssen wir mal schauen, ob wir direkt schon, also ich denke mal, klar, wir werden dann viel über die Zukunft erstmal reden von Raheem Morris und Terry Fontenot. Da werden wir bestimmt eine Sondersendung draus machen. Und dann kommen wir langsam, ganz langsam in den Draft-Flow. Kevin, weißt du schon, wie du es dieses Jahr aufziehen möchtest? Die letzten Jahre waren sehr, sehr viel Arbeit für Kevin, muss man sagen, der wirklich super viele Artikel geschrieben hat, ganz tief in jeder Runde drinne. Wirst du es nochmal so tief machen oder hast du schon eine Idee, wie du es machen willst dieses Jahr?
Ja, tatsächlich noch nicht. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir nochmal gucken, wieso die Resonanz war, aber leider muss man, kann man ja auch ansprechen, so dass wir die, ich sag mal, Abrunde, Runde 3 der Prospects einfach nicht mehr so die Rückmeldung gekriegt haben für die Arbeit, die dann irgendwie da drin steckt. So, das ist ein bisschen unglücklich und wir wissen das noch nicht, muss man mit Sandor sprechen, wie wir das dann handhaben, ob wir vielleicht das einfach, ich sag mal, wie ein paar Prospects immer zusammenwerfen an einem Tag, dann noch gebündelter vorstellen, anstatt wirklich pro Tag dann immer eins zu machen. Ja, so oder so wird es auf jeden Fall auch dieses Jahr genügend Prospects geben. Das glaube ich schon. Wir haben ja auch nicht so viele Draftpicks, von daher fällen ja auch ein bisschen Arbeit.
Was lang hat, etwas gestrafter das Programm.
Ein bisschen, ja. Ja, ich denke mal, eine kleine Folge über Draft-Strategien werden wir bestimmt auch noch irgendwo reinhauen, wo die Resonanz sehr gut war, wo ich viele PNs gekriegt habe, gerade auf Discord, war unsere Folge mit dem Big Board vor dem Draft, die kam mega gut an. Da habe ich sogar ein paar nachgefragt nach unseren Dateien, aber die hatte ich damals nicht von dir. Mal gucken, ob wir die vielleicht diesmal irgendwie halb öffentlich machen oder so, müssen wir mal gucken. Also wir werden, denke ich mal, diese Offseason ein bisschen umändern, unser Programm. Wir müssen nur mal gucken, was gut ankommt, was nicht gut ankommt, weil es ist dann doch am Ende ganz schön viel Zeitaufwand, der da betrieben wird. Und dann müssen wir halt gucken, was sich davon lohnt. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen. Könnt ihr uns gerne schreiben, worauf ihr vielleicht auch Lust habt. Wir sind jetzt hier zwar nicht ein großer Podcast, der sich viel mit Draft-Scouting beschäftigt und allem drum und dran, aber eben sehr gezielt für die Falcons, würde ich mal sagen, dass wir da schon immer ein Auge drauf werfen und gucken, was würde passen zu uns und was nicht. Wenn ihr da Wünsche habt oder Ideen, dann schreibt uns gerne an oder schreibt es in Discord oder sonst wo. Wir werden es versuchen umzusetzen. Jungs, gute Stunde, so wie wir uns das vorgenommen haben. Klasse, klasse, klasse.
Ideal.
Hat noch jemand was von euch? Auf dem Herzen? Möchte noch was loswerden?
An sich sind wir eigentlich so durch, würde ich sagen. Auas gibt es diesmal keine aufgrund des kurzfristigen Termins.
Ich glaube, wir haben auch alles abgearbeitet. Ich denke, wir sind alle Auas, die gestellt hätten werden können, wären damit beantwortet gewesen, glaube ich. Super.
Ich glaube auch.
Dann danke ich euch, dass ihr Zeit gefunden habt, euch hier einzufinden, nochmal so kurz vor Silvester, bevor es richtig losgeht. Chris kann jetzt sein Eierlikör hier öffnen und und wünsche euch allen einen guten Rutsch, vor allem euch beide Jungs, hat mir wieder Spaß gemacht dieses Jahr mit euch, war echt aufregend, mit Höhen und Tiefen. Maggi schreibt hier auch nochmal, guten Rutsch euch allen und good luck für 25/26. Ja, 26 warten wir nochmal. Ist ja noch nicht vorbei, die Saison. Vielleicht kommen wir in die Playoffs. Sag niemals nie. Am Ende kackt die Ente, weißt du doch. Ne? Und guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut, Leute. Ciao.
Bis dann.
Footballerei.